Der Silberstreif am Horizont, so ist der heutige Lichtblick überschrieben. Ihr habt grüne Zettel auf euren Plätzen liegen. Das ist der Predigttext, der für heute vorgesehen ist. Und wir stellen uns diesen Versen aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu. Sagt zu ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende. Eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für eure Vergehen empfangen. Jetzt ist alles beglichen. Hört, jemand ruft. Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße für unseren Gott. Füllt die Täler auf, ebnet Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat es gesagt. Ich hörte eine Stimme sagen, rede zu deinem Volk. Was soll ich denn sagen, fragte ich. Alle Menschen sind vergänglich wie das Gras. Auch wenn sie noch so gerecht und treu sind, es ergeht ihnen nicht anders als den Blumen auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen glühenden Atem darüber wehen lässt. Ja, wie Gras ist das Volk. Da sagte die Stimme, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin Jerusalem. Ruf mit lauter Stimme deine Botschaft aus, du Zionsstadt. Tu's unbesorgt, hab keine Angst. Sag den Städten Judas, euer Gott kommt. Der Herr, der mächtige Gott, kommt als Sieger und er herrscht mit starker Hand. Die Siegesbeute, sein Volk, das er befreit hat, zieht vor ihm her. Er führt sein Volk wie ein guter Hirt, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt und an seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist heute unser Text, ganz schön stark in den Aussagen, sehr weit, sehr vielfarbig. Wir sind hier zum Lichtblick zusammen. Und ich weiß nicht, ob ihr das im Lauf der vergangenen Tage mal zu jemandem vielleicht gesagt habt, am Sonntag ist wieder Lichtblick. Nur das Wort stößt eigentlich schon etwas Hoffnungsvolles an. Jetzt bekommt Gott Raum. Jetzt haben wir Zeit für ihn, für sein Wort. Und unsere erste Hoffnung ist daher die, ich hoffe, ihr teilt sie mit mir, dass Gott uns jetzt dient, dass er für uns zum Lichtblick wird, jetzt in dieser Stunde. Zum Silberstreif am Horizont, wenn es gerade dunkel um uns ist oder vielleicht auch in uns. Wir feiern den Lichtblick in einer Gemeinschaft, einer fantastischen, sehr vitalen Gemeinschaft. Und daher unsere zweite Hoffnung, dass wir auch in dieser Gemeinschaft heute, ganz konkret in dieser Stunde, in diesen eineinhalb Stunden, füreinander zum Lichtblick werden können. Dass wir einander gut tun. Da reicht ein aufmerksamer Blick, vielleicht ein ermutigendes Wort, eine Hand am Oberarm, was auch immer unsere Intuition uns da eingibt. Im Bibeltext geht es heute um zwei Themen. Es geht zum einen darum, dass das Leben manchmal hart ist. Und zum anderen geht es um die Frage, was uns dann weiterhilft, wenn das Leben hart ist. Und wir gehen mit diesen Versen aus dem Buch des Propheten Jesaja zunächst weit zurück in die Vergangenheit. Wenn wir uns da zeitlich verorten wollten, müssten wir 2570 Jahre zurückreisen in die Vergangenheit. Und wenn wir an den Ort kommen wollten, wo diese Sätze gesprochen worden sind, dieses Tröstet, tröstet mein Volk, dann müssten wir in den heutigen Irak reisen, in die Nähe der Stadt Bagdad, immer wieder in den Nachrichten erwähnt. Und ungefähr 100 Kilometer entfernt von Bagdad lag die Stadt Babylonien, die auch dem Land Babylonien, Babel, hat es Martin Luther übersetzt, den Namen gegeben hat. Und dort in der Gegend südlich von Bagdad lebten, ähnlich wie Gefangene, Menschen, die dort absolut nicht sein wollten. Israeliten, Leute aus Israel, Kriegsdeportierte, das waren sie. Israel hatte in diesem politischen Machtspiel im Nahen Osten, das seit Jahrtausenden hin und her wogt, auf den falschen Verbündeten gesetzt. Es kam zum Krieg. Die Israeliten waren unterlegen. Und dann waren sie wie so Siegestrophäen als Menschen von den Siegern in deren Land verschleppt worden. Da waren sie jetzt. In einem fremden Land, mit fremder Sprache, mit fremder Kultur, mit fremder Lebensart, mit fremder Religion. Die Israeliten waren umgeben von Menschen, die total anders waren als sie und die zum Beispiel nicht an einen Gott glaubten, wie sie selber das im Herzen hatten, sondern an viele verschiedene Götter, die so unterschiedliche Zuständigkeiten hatten. Sie waren eigentlich ein elender Haufen. Und dieses Leben war hart. In den Psalmen heißt es einmal, an den Flüssen zu Babylon saßen wir und weinten. Die Israeliten waren nicht mal Flüchtlinge. Sie waren weniger als das, sondern sie waren Deportierte. Menschliches Pfand als Beweis für den Kriegserfolg des Gegners. Und diese Leute haben damals in dieser Situation das gehört, was wir jetzt vorhin auch gehört haben. Tröstet, tröstet mein Volk. Das ist das Erste, was Gott jetzt sozusagen ansetzt. Es braucht jetzt erstmal Trost. Es ist Chaos, Desaster. Es braucht erstmal Trost. Wenn es stockfinster ist, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann brauche ich Trost. Es geht mir heute nicht anders als den Israeliten damals vor über 2500 Jahren. Das Leben ist eben manchmal kein Spiel, sondern unglaublich ernst. Das Leben ist nicht immer gerecht. Es treten manchmal Situationen und Konstellationen ein, die ich so nie wollte. Und man sagt ja auch ab und zu, das Schicksal schlägt zu. Das ist kein weiches und liebevolles, sondern ein hartes Bild. Und das ist aber Wirklichkeit. Wie gut, wenn wir dann einen Menschen haben, mit dem wir reden können. Vielleicht ist es der Ehepartner, vielleicht ist es ein vertrauter Freund, eine vertraute Freundin, auf deren Schweigsamkeit wir 100% bauen können, wo wir wissen, was wir da sagen, wo wir uns verletzlich machen. Das ist bei dem oder derjenigen gut aufgehoben. Wie gut, wenn uns jemand tröstet. Wie gut, wenn unsere Trösterin, unser Tröster dann nicht sagt, ach komm, ist doch nicht so schlimm. Und wenn er oder sie nicht anfängt, die eigene Geschichte zum Thema zu erzählen. Wenn er oder sie nicht sagt, ach komm, das wird alles wieder gut. Wenn er oder sie nicht mit einer gewissen Strenge zu mir sagt, jetzt reiß dich mal ein wenig zusammen. Lass dich doch nicht so gehen, lass dich doch nicht so hängen. Wenn er nicht sagt, die Zeit heilt alle Wunden, du wirst schon sehen. Oder Kopf hoch, das Leben geht weiter. Es ist auch gut, wenn der, der mich trösten möchte, nicht ausweicht, nicht vom Thema ablenkt. Trösten ist eine Sache, die in die Tiefe geht. Wer mich tröstet, der gibt mir ein Recht auf meine Gefühle. Wer mich tröstet, der versucht mich in meiner Verzweiflung zu verstehen. Wer mich tröstet, der zeigt mir zunächst mal einfach nur, ich bin für dich da. Wer mich tröstet, der denkt dann, wenn ich dazu in der Lage bin, mit mir über weitere Schritte über einen möglichen Ausweg nach. Wer mich tröstet, der lässt mich spüren, dass er da ist für mich, in der Art, wie er geistesgegenwärtig ist, indem er mir vielleicht einen Arm auf die Schulter legt oder mich auch einfach mal umarmt und drückt. Trösten kann auch bedeuten, immer wieder mal bei jemand anzurufen. An der Stelle finde ich die sozialen Medien und WhatsApp auf dem Handy wunderbar. Man kann bis nach Manila, man kann bis nach Tansania, man kann überall hin ganz schnell mal ein Trostwort schicken oder sich trösten lassen. Man kann einen Liedtitel hinschicken oder einen Bibelvers schreiben oder auch bekommen. Und das kann wie Balsam auf einer Seelenwunde sein, was ganz Wunderbares. Trösten heißt aber auch, die Grenzen der eigenen Möglichkeiten erkennen. Wenn ich jemand trösten soll und ihm auch helfen will, dann bedeutet es manchmal, dass ich sage, an der Stelle sind meine Möglichkeiten zu Ende, aber ich habe folgende Idee. Da kann man auch andere Menschen, andere Kompetenzen mit ins Boot nehmen. Was die Israeliten trösten soll, zu denen Jesaja redet, das ist ein Blick über diese Situation hinaus, in der sie unmittelbar jetzt stehen. Jesaja soll ihnen von Gott etwas ausrichten. Er soll ihnen Hoffnung machen, indem er sagt, das Ende dieses elenden Lebens hier in Babylonien kommt. Vertraut darauf, das Ende dieses Lebens hier kommt. Wer jetzt diesen alttestamentlichen Text sorgsam mitgelesen hat, der ist vielleicht ein bisschen erschrocken bei der Begründung, die hier steht. Da heißt es ja, das Ende kommt, weil eure Schuld abgebüßt ist, weil ihr vom Herrn die volle Strafe für eure Vergehen empfangen habt und jetzt alles beglichen ist. Ich bin zusammengezuckt, als ich das in der Deutlichkeit wieder gelesen habe. Ich dachte, oh, was ist das denn für ein hartes Recht, das da zuschlägt? Und da müssen wir wissen, dass im Alten Testament das sogenannte Talionsrecht eigentlich gegolten hat. Auge um Auge, Zahn um Zahn. In einem Konflikt hat man, um die Eskalation zu vermeiden, gesagt, was dir jemand tut, das kann er gut machen, indem er das sozusagen wieder tut für dich, versucht es heil zu machen, aber es muss im Maß sein. Also ein Auge für ein Auge und nicht in der Wut des Reagierens dann zwei Augen für eins oder zwei Zähne für einen. Also dieses Talionsrecht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das sollte auch eine Eskalation verhindern. Und dann gibt es aber im Alten Testament tatsächlich auch einen Passus, dass man in der Rechtsprechung das auch sozusagen noch stärker intensivieren kann, doch für einen Zahn, den ich dem anderen ausgeschlagen habe, zwei hergeben. Als wollte man es besonders gut machen, besonders gerecht werden. Denke ich, so ist Gott. Eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für eure Vergehen empfangen. Jetzt ist alles beglichen. Und dann kam mir, dass ja dieses Talionsrecht aus dem Alten Testament durch Jesus Christus aufgehoben ist. Es gilt nicht mehr. Es gilt nicht mehr. Ich könnte Gott gegenüber nie, nicht mal einfach, alles wieder gut machen, geschweige denn doppelt. Dieses Talionsrecht ist außer Kraft. Gott lässt seine Menschen wissen, es ist genug gelitten. Ihr dürft jetzt einen Blick in die Zukunft werfen und das soll euch ermutigen. Gott führt, er führt selbst und das soll sozusagen dieses Bild werden, der Silberstreif am Horizont. Er kommt und er bringt seine Leute zurück in ihr Land. Er macht es nach außen hin, so heißt es im Bibeltext, mit Macht, mit demonstrativer Stärke. Euer Gott kommt, der Herr kommt als Sieger und er herrscht mit starker Hand. Nach innen ein ganz anderes Bild im letzten Vers. Aufmerksam und liebevoll, wie ein besorgter Hirte, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt und an seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet. Herrscher und Hirte zugleich ist Gott. Das tröstet, wenn man nicht mehr weiter weiß, wie und wohin das weitergehen kann. Und die Israeliten sollen anfangen zu ahnen, wir werden hier nicht immer bleiben müssen. Mit Gott werden wir diese harte Zeit überstehen. Wir dürfen Mut schöpfen. Er wird uns eines Tages in die Heimat zurückbringen. Die Israeliten können oder sie sollen sogar Gott allerdings zuarbeiten. Sie sollen dafür was tun. Im Bild gesprochen sollen sie Gott einen Weg bereiten in der Wüste. Das klingt für uns ganz seltsam, die wir in einem sehr schön grünen und fruchtbaren Land leben. Dort, wo diese Dinge sich ereignen, sind riesige Landstriche, Wüsten ähnlich. Von daher haben die Menschen zur Wüste einen anderen Bezug. Wüste ist in der Bibel wiederholt der Ort, wo man Gott begegnet. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass einen da nichts mehr ablenkt in dieser gleichförmigen Landschaft. Man kann sich konzentrieren aufs Wesentliche. Und es wird im Neuen Testament berichtet, dass Jesus nicht nur einmal in die Wüste ging, einmal sogar 40 Tage lang, um intensiv mit Gott Zeit zu haben. Johannes der Täufer hat in der Wüste gelebt und die Menschen sind dorthin gepilgert, um ihn predigen zu hören. Das Volk Israel zieht ewig lang durch die Wüste. Es ist eine Lehrzeit des Lebens mit Gott. Und jetzt sollen sich die Israeliten vorbereiten, dass Gott kommt, dass er sie befreit, dass sie dann durch die Wüste in ihr Land zurückziehen. Und dann nehmen die Israeliten mit dem, was sie da tun sollen, auch etwas auf, was sie um sich herum beobachtet haben, nämlich die Babylonier, die mit Götterstatuen, die sie vor sich hertragen, in Prozessionen Wege gehen, so Kultwege, die schon angelegt sind. Das sehen sie. Und sie sollen jetzt mit diesem Wegmotiv was ganz Eigenes machen. Sie sollen Gott den Weg bahnen, ebnen. Er wird auf einer Straße kommen, die von seinen Leuten durch die Wüste gebaut ist. Ein inneres Bild, das aufbauen und ermutigen soll. Und dann kommt ein letztes, das mit diesen Gräsern und Blumen und deren Vergänglichkeit. Klingt ja im ersten Moment deprimierend, oder? So, eh alles vergänglich. Aber dieses Bild kann man auch drehen. Wenn einem jemand ganz groß kommt, ganz autoritär, vielleicht wirklich grob oder sogar hart, dann zu denken, auch dieser Mensch ist irgendwann mal als ganz kleines, nacktes Baby auf die Welt gekommen. Auch dieser Mensch wird irgendwann sterben mit einem letzten Hemd, das keine Taschen hat. Dann nimmt es auch etwas von dem Furchteinflößenden eines Gegenübers, der eine andere Position hat. Wir alle bleiben verletzliche und vergängliche Menschen. Das wird auch ausgedrückt mit all dem, was es eben an nachdenklich machenden, aber auch an ermutigenden in sich hat. Und es endet aber bemerkenswert, aber das Wort unseres Herrn bleibt für immer in Kraft. Das bedeutet nicht, er sagt mal was und das ist dann halt so, sondern Wort bedeutet bei Gott immer Leben schaffendes. Im Johannesevangelium heißt es, dass Jesus Wort Gottes ist. Gott redet nie leer, sondern wenn er redet, dann heißt es, jetzt beginnt Leben, Leben im guten Sinn. Und das heißt es hier, das bleibt für immer. Das wirkt für immer, bei all unserer Vergänglichkeit. Prüfen wir nochmal auf die Tragfähigkeit für heute, was wir hier aus diesem Text raushören. 4 Punkte möchte ich nochmal nennen. Es ist noch viel mehr, aber ich bin in meiner Merkfähigkeit begrenzt und ich wünsche mir immer, dass wenn ihr hier weggeht, dass ihr dann für euch was habt für heute Nachmittag und morgen und übermorgen. Punkt Nummer 1, die Sache mit dem Trost. Trost tut in harten Zeiten gut und wir dürfen uns Trost suchen. Und wo uns jemand aufsucht, Trost spenden, urbiblisch, eine Wohltat für unsere Seele. Punkt 2, ein Ziel in harten Zeiten vor sich haben, eine positive Vorstellung, wo es einmal hingehen kann, was künftig sein soll. Das kann enorm helfen. Ein starkes inneres Bild kann ganz viel Kraft freisetzen. Und solche Bilder kann man sich schenken lassen. Es ist mir eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren erst in der Deutlichkeit begegnet bei euch, Werner und Karin, ganz besonders im Blick auf die Lebensveränderung und den Aufbruch, der vor euch liegt. Ihr habt Bilder von Gott bekommen und diese Bilder bringen euch dazu, dass ihr euer gesamtes bisheriges Leben zutiefst verändert. Das nimmt euch keiner, das bleibt euch, aber es kommt etwas ganz anderes. Und ihr sagt es offen, da gibt es alle Empfindungen, mal dieses bewusste Getragensein, mal aber auch viele Fragen, auch so Wellen von Zweifel. Aber es sind die inneren Bilder, die letztendlich ausschlaggebend für Aufbruch und tiefste Veränderung sind und die eine enorme Kraft freisetzen. Solche Bilder kann Gott schenken. Und wer sich ein solches Bild wünscht, darum kann man tatsächlich beten. Das Dritte ist die Auszeit. Auszeit auch ohne Wüste kann was ganz Wertvolles, aber auch Wichtiges sein. In eine bewusste Auszeit darf ich auch gehen mit Erwartung und Neugier. Was macht Gott daraus? Was steht am Ende dieser Auszeit? Was bahnt sich da an? Und das Letzte, diese beiden Bilder, die Gott uns von sich mitgibt. Des Herrschers mit Vollmacht und Stärke und des Hirten mit Achtsamkeit und Behutsamkeit. Das habe ich auch gelernt, dass Gott verschiedene Bilder von sich anbietet und das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich, ist ganz individuell, was wen anspricht. Ob es dieses Hirtenbild ist, das gut tut und das ich mitnehme in die nächste Woche, oder ob es dieses Bild des Starken, des Herrschenden ist, das mich trägt. Sucht euch eines, nehmt euch eines von diesen beiden, das uns Jesaja anbietet, als Gottes Wort. Und geht mit diesem Silberstreif am Horizont in diesen Tag und in die Zeit, die vor uns liegt. Amen.